Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, leider ist bei der Aufnahme der Predigt ein kleines Missgeschick passiert, sodass die ersten Worte von Norbert Seib nicht aufgenommen wurden. Ich spreche diese und übergebe dann an Norbert. Predigt zum Palmsonntag am 10. April 2022. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ihr habt sicher noch die Lesung Johannes 12, Vers 12 bis 19 im Gedächtnis, in der es um den Einzug Jesu in Jerusalem geht. Daran denken wir ja am heutigen Palmsonntag. Jesus reitet auf einen Esel in Jerusalem ein. Und die Menschen sind begeistert, streuen Palmzweige vor Jesus auf den Weg und rufen: Hosianna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Und dann dauert es nur kurze Zeit, bis dieselben Menschen entfesselt brüllen: Kreuzigt ihn! Unvorstellbar. Aber so ist der Mensch. Und das ist letztlich der Grund, warum Jesus diesen Leidens- und Sterbensweg gegangen ist. Weil der Mensch so ist und weil er, Jesus, ihm die Möglichkeit der Umkehr zum Vater schenken will. Im Wochenspruch aus Johannes 3, Vers 14b und 15, den wir eingangs gehört haben, heißt es: Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Der, der auf einem Esel in Jerusalem einreitet, ist auf dem Weg zu seiner Erhöhung, und diese Erhöhung geschieht in seinem Kreuzestod. Ich lese uns einen für den Palmsonntag vorgeschlagenen Predigttexte, einen ganz bekannten Text, den sogenannten Christushymnus. Er steht in Philipper 2, die Verse 5 bis 11. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gewalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch bekannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zeugen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Luther hat den ersten Vers des Textes ursprünglich so übersetzt: Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und dann folgte dieser Christushymnus, den man eigentlich auswendig lernen müsste. Ein Ausleger hat diese Verse einmal eine anbetende Schilderung Jesu genannt. Die Einleitung »Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war« macht deutlich, dass es Paulus hier gar nicht in erster Linie um eine Lehre von Jesu geht, wie man auf den ersten Blick vielleicht annehmen würde, sondern dass er um echte Eintracht der Geschwister in Liebe und Demut bemüht ist.
Das betont besonders in den ersten vier Versen des Kapitels 2 vor unserem Text und so. Wir sollen hier also gar nicht ein Bild bekommen vom Lebensweg Jesu, Menschwerdung, Erniedrigung, Erhöhung. Wir lesen diesen Text vielmehr dann ganz richtig, wenn wir zutiefst erschüttert werden von dem Weg, den Jesus gegangen ist und gehen musste. Wenn uns dabei die Liebe Jesu überwindet und wenn wir bereit sind, in anbetender Dankbarkeit den Weg Jesu einzuschlagen. Paulus spricht hier das Thema Nachfolge an, und zwar Nachfolge mit allen Konsequenzen. Es geht also um das Vorbild, das Jesus uns gegeben hat. Und mit Vorbildern ist das ja so eine Sache. Oft findet man sie gut, bewundert sie und bleibt dann doch so, wie man ist. Wenn Jesus mein Vorbild ist, dann muss mir schon klar sein, dass das nicht einfach so ein, ja, ich sag mal, geschichtlicher Jesus ist. Ein Jesus also, von dem ich weiß, dass er den hier beschriebenen Weg gegangen ist. Also nicht einfach ein Jesus, von dem das sehr sachlich als Geschehen berichtet wird. Es ist nicht einfach nur der Jesus, der alles für mich getan hat. Es ist vielmehr der Jesus, zu dem ich eine persönliche Beziehung habe. Es ist der Jesus, den ich kenne, den ich liebe, dem ich gehöre, weil er mein Jesus ist, mein Erlöser, mein Retter und damit mein Leben. Es ist der Jesus, zu dem ich eine persönliche Beziehung habe. Und ohne solch eine persönliche Betroffenheit würde alles das Ziel verfehlen. Ich etwas sage über die Bedeutung dieses Textes für unser persönliches Leben als Christ, für unser Unterwegssein mit Gott, möchte ich einmal kurz an den einzelnen Versen entlang gehen und die wesentlichen Aussagen so etwas zu verdeutlichen versuchen, zumal sie vielleicht auch sprachlich hier und da ein bisschen schwer zu verstehen sind. Da heißt es zum Beispiel, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Ich denke, Paulus will damit deutlich machen, dass Jesus sich nicht an seine göttliche Stellung klammerte, sondern dass er bereit war, sie vollkommen loszulassen. Die Basisbibel, relativ neue Bibelübertragung, die überträgt es halt auch so. Sie schreibt, er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Oder er entäußerte sich selbst, wörtlich steht da, er entleerte sich selbst. Das heißt, dass er in diese Welt kam, war nicht einfach so etwas wie eine übernommene Rolle, so wie ein Schauspieler in seine Rolle schlüpft, so schlüpfte er nicht in eine Rolle als Mensch, um sie hinterher, so wie nach einer Vorstellung, einfach wieder zu verlassen, sondern er wurde ganz Mensch. Und dann geht es weiter, er nahm Knechtsgestalt an. Wörtlich steht da gar nicht Knecht. Knecht ist so eine Übersetzung von Mutter. Da wird das griechische Wort doulos verwandt, das heißt so viel wie Sklave. Und das bedeutete, dass er seine göttliche Lebensweise völlig aufgab und wie ein Mensch lebte. Und was ist schon ein kleiner Mensch gegenüber dem allmächtigen Gott mehr als ein Sklave? Er war den Menschen gleich, das heißt, er wurde einer von uns, allerdings ohne dabei aufzuhören, Gott zu sein. Er gab zwar seine Stellung als Gott auf, aber er war natürlich Gott, keine Frage. Er war der Erscheinung nach als Mensch erkannt, sagt unser Text. Jesus wurde also Mensch und als solcher auch von anderen so wahrgenommen. Seine Möglichkeiten waren offensichtlich die Möglichkeiten eines Menschen. Dabei war er natürlich ein besonderer Mensch, der sich von den anderen durch seine Beziehung zum Vater unterschied. Eine Beziehung, die von vollständigem Gehorsam geprägt war. Deshalb steht hier auch, er war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das war also absoluter Gehorsam. Das ist auch der Unterschied zu uns, da wir solch einen Gehorsam gar nicht aufbringen können. Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Der weit über alle Namen ist, steht da eigentlich. Weil Jesus den diesen Weg des völligen Gehorsams gegangen ist, übergab ihm Gott als dem auferweckten und auferstandenen Menschen, dem Menschensohn, wie er sich selbst nannte, alle seine göttliche Macht zu seiner eigenen Ehre. Im Text heißt das zur Ehre Gottes des Vaters. Das heißt, der Vater sah es als seine Ehre an, den Sohn für sein Erlösungswerk zu belohnen und ihm diesen Namen über alle Namen zu geben, ihm die Macht zu übertragen und sie nicht in der eigenen Hand zu behalten. All das, was er dem Sohn gibt, gereicht zu seiner eigenen Ehre. Es geschieht nicht nur deshalb, weil Gott Vater und Gott Sohn eins sind, sondern weil Gott der Vater das Erlösungswerk, das Gott der Sohn ausgeführt hat, von Anfang an so geplant hat. Und endet der Text, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Vielleicht haben wir da ein paar Probleme mit den unter der Erde, dass alle Knie im Himmel und auf Erden sich beugen müssen. Das leuchtet uns ein. Ich nehme an, dass es sich bei den Unterirdischen, so heißt es eigentlich im Text, um das Totenreich handelt. Insgesamt ist das, denke ich, eine ganz gewaltige Aussage. Das heißt, Millionen und Abermillionen Menschen heute kennen Jesus noch nicht. Und Millionen und Abermillionen Menschen lehnen ihn ab. Doch alle diese Millionen und Abermillionen, die werden ohne Ausnahme vor ihm knien. Das wird eine riesige Versammlung auf den Knien vor Jesus. Und das ist das eigentliche Ziel christlicher Hoffnung. Das ist christliche Zukunft. Ihr merkt schon, in diesen wenigen Versen, da steckt die ganze Lehre von Christus drin. Deshalb kann dieser Schnelldurchgang, den ich da versucht habe, nur ein ganz unvollkommener Versuch sein, die Aussagen zusammenzufassen. Aber ich habe ja eben schon gesagt, dem Paulus kommt es hier gar nicht so sehr auf eine umfassende Lehre an, sondern auf den Jesus, den er kennt, den er liebt und dem sein Leben gehört. Und im Blick auf diesen Jesus, den wir kennen, den wir lieben und dem unser Leben gehört, im Blick auf diesen Jesus, der sich um unseretwillen gedemütigt hat, der um unseretwillen gestorben ist. Im Blick auf diesen Jesus wollen wir die Konsequenzen des Textes für unser Leben bedenken. Denn mit diesem Jesus sind wir eigentlich unterwegs. Es geht also um unser Unterwegssein mit Jesus, das heißt um Nachfolge. Eigentlich gibt der erste Satz des Textes in der ursprünglichen Übersetzung Luthers schon eine ganz umfassende Antwort auf diese Frage, wie wir uns verhalten sollen. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Wenn du also unterwegs sein möchtest mit Jesus, dann heißt das ganz einfach, geh in der Gesinnung Jesu, den Weg, den er dir zeigt, den er dich gehen lassen will. Und frage dabei nicht nach dem Warum. Suche keine bequemeren Alternativen. Sei einfach gehorsam. Vielleicht gibt es da jetzt Einwände wie: Sei gehorsam, das sind doch Forderungen. Gott fordert doch nicht so. Eigentlich denke ich, das sind gar keine Forderungen. Das sind eigentlich Selbstverständlichkeiten. Denn kennst du Jesus? Liebst du Jesus? Möchtest du deshalb so gesinnt sein wie er? Dann sei ganz einfach gehorsam. Denn auch Jesus war gehorsam. Er sogar gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Er hat uns diesen Gehorsam vorgelebt. Und wir sind doch mit ihm unterwegs, weil er das getan hat. Weil er sich so gedemütigt hat. Unseretwillen. Nachfolge ist angesagt. Übrigens, Nachfolge kann für dich was ganz anderes bedeuten als für mich. Da kann man keine Regeln aufstellen. Vielleicht fragt man manchmal noch, was Nachfolge denn nun bezogen auf unser Leben beinhaltet. Für die Jünger damals war das eine ganz einfache Sache. Jesus kam bei ihnen vorbei, sagte: Folge mir nach. Und sie ließen alles, was sie gerade hatten und taten, stillen und liegen und gingen mit ihm. Nachfolge bedeutete für sie also: Ändere dein Leben und teile mein Leben. Sie ließen ihr bisheriges Leben hinter sich, änderten also ihr Leben, und sie zogen mit Jesus durch Israel, teilten also sein Leben. Und für uns bedeutet es genau dasselbe. Ändere dein Leben und teile mein Leben, sagt Jesus. Ich denke, die meisten von uns haben den ersten dieser beiden Schritte schon getan, Ende mit deinem Leben. Und es hapert vielleicht noch ein bisschen mit dem zweiten Teil, Teil mein Leben. Das Leben Jesu teilen, also mit ihm unterwegs zu sein, das beginnt schon mit dem regelmäßigen Hören auf sein Wort, in dem ich lese. Wie kann ich auch seinen Willen für mein Leben erfahren, wenn ich nicht im Wort forsche? Klar, dass ich immer im Gespräch mit ihm sein muss, dass unser regelmäßiges Gebet zu meinem täglichen Leben gehört. Also Lesen des Wortes und Gebet, zwei selbstverständliche Dinge, die kennen wir alle, sind notwendig, wenn ich wirklich mit Jesus unterwegs bin. Und beides wird uns der Gesinnung Jesu, von der unser Text spricht, ein Stück näher bringen. Und wenn ich auf ihn höre, dann wird mir auch klar, welche Platzanweisung er für mich hat. Oft wird sie uns ja auch dadurch klar, dass ein Bruder oder eine Schwester uns im Auftrag Jesu darauf hinweist. Man sucht sich das ja nicht selber aus, was man in der Gemeinde zu tun hat. Mancher unserer Prediger würde nicht predigen, wenn er nicht von einem Bruder aus der Gemeindeleitung mal darauf angesprochen worden wäre. Ich selbst hätte auch nie gepredigt, wenn der damalige Superintendent vor 40 Jahren mich nicht darauf hingewiesen hätte. Und manchen von euch wird es im Blick auf seine Platzanweisung in der Gemeinde ähnlich ergangen sein. Unser Herr hat mit jedem von uns einen eigenen Weg. Und der wird wahrscheinlich bei verschiedenen Geschwistern auch ganz verschieden aussehen. Lass mich in diesem Zusammenhang noch ein Wort zum Dienst unserer Prediger sagen. Unsere Platzanweisung ist der Predigtdienst. Und Predigen heißt ja, Wort Gottes verkünden. Und zwar so, wie es in der Schrift steht. Ein Prediger hat also grundsätzlich das zu sagen, wozu Gott ihn beauftragt. Und nicht das, wonach Luther es einmal ausgedrückt hat, den Leuten die Ohren hielten. Und da muss man dann hier und da auch manchmal unangenehme Wahrheiten sagen, denn auch das ist von Gott aufgetragen. Klar, dass man dabei auch manchmal auf Unverständnis, auf Kritik oder sogar auf Ablehnung stoßen kann und wird. Aber damit muss in der Regel nicht der Prediger umgehen, denn das ist Sache seines Herrn, der ihn dazu beauftragt hat. Was auch ganz wichtig ist, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann müssen Außenstehende auch erkennen können, dass wir zu Jesus gehören. Ich habe einmal gehört, wie ein Außenstehender über ein gläubiges Ehepaar sagte, die haben zwei Gesichter, ein frommes für den Sonntag und ein ganz anderes für den Rest der Woche. Ein frommes Gesicht für den Sonntag, das reicht einfach nicht aus. Gesinnt sein wie Jesus, das muss schon Dauerzustand sein. Auch in den Jüngern damals konnte man die Zugehörigkeit zu Jesus erkennen. Wenn wir also Jesus nachfolgen, Geschwister, wenn wir, wie es die Bibel manchmal nennt, in Christus leben, dann wird das für uns Konsequenzen haben. Ich kann mich dann nicht mehr selbst verteidigen und sichern. Ich kann mich nicht mehr selbst erhöhen. Ich kann nicht mehr Erster sein wollen. Ich kann nicht mein Leben um jeden Preis erhalten wollen. Ich kann nicht mehr nur für mich selbst da sein wollen. Meine Nächsten, die werden es spüren, ob ich in Christus bin oder nicht. Und das müssen andere mir doch abspüren können. Denn da hängt doch schließlich mein Gott am Kreuz. Ich denke an Hebräer 12, Vers 2, wo gesagt wird, Jesus hätte Freude haben können, aber er erduldete das Kreuz und achtete die Schande gering. Und dann frage ich mich und ich. Teile mein Leben, das bedeutet auch Dinge, die Gott schickt, anzunehmen, als Teil seines Willens und seines Planes mit mir. Wer sein Leben in Gottes Hand weiß, Wer sich von ihm geliebt weiß, der weiß auch, dass sein Herr mit ihm nur Wege der Liebe hat. Und wenn dann unser Weg Jesus nach auch durch Leid führt, wie ja auch der Weg Jesu durch Leid führte, so wissen wir doch, dass auch das an Gott vorbei muss und können das mit seiner Hilfe nehmen als etwas, das er zulässt oder schickt, auch wenn wir es nicht verstehen. Gottes Wege mit seinen Kindern sind in jedem Fall Wege der Liebe. Ich denke an Römer 8, wo Paulus in Vers 28 sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Mir fiel ein Lied ein, das wir früher in der Jugendgruppe oft gesungen haben, du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Da heißt es in der dritten Strophe, mit dir zu leben bewahrt uns nicht vor Leid, doch weil dies auf dich schauen lehrt, lohnt sich auch Traurigkeit. In jedem Fall gilt das, was auch dieses Lied sagt, du das Leben, gibst das Leben, das sich lohnt. Denn Christus ist Herr, aber er ist nicht Herr gegen uns, sondern für uns. Er ist Herr nicht, indem er uns unterwirft, sondern indem er uns dient und sich für uns hingibt, indem er sich tief demütigt. Und wenn wir ihn als Herrn bekennen, wie es am Schluss des Textes heißt, dann wird dies eben nicht allein, wie es in Vers 11 heißt, mit der Zunge geschehen, sondern mit unserem Leben. Der Herrschaft Jesu können wir uns getrost und vertrauen, weil hier der eine regiert, der nichts für sich gewollt, aber alles für uns gegeben hat. Ich komme einmal auf etwas zurück, was ich eingangs gesagt habe. Ich habe es doch mit dem Jesus zu tun, den ich kenne, den ich liebe, dem ich gehöre, der mein Jesus ist, mein Retter, mein Erlöser und damit mein Leben. Sollte es mir dann nicht ganz wichtig sein, ein Leben zu seiner Ehre zu führen? Oder ist das ein zu hoher Anspruch? Ich denke nicht. Sicher fehlt mir noch vieles, aber das soll mich doch nicht veranlassen, mich traurig abzuwenden, wie zum Beispiel der reiche Jüngling, sondern soll mich ermutigen, mich immer mehr nach Jesus auszustrecken. Und so nicht anders will dieser Text zu uns reden. Nicht nur als Ermahnung, die er sicherlich auch ist, sondern vor allem als Ermutigung. Nachfolge hat mit Demut und dienender Liebe zu tun. Zwei Eigenschaften, die Jesus uns vorgelebt hat. Und das bewahrt uns davor, herrschen zu wollen. Denn auch Jesus wollte nicht herrschen. Ich denke dabei auch an den Predigtext vom vorigen Sonntag, an dessen Ende der Wochenspruch der vorigen Woche stand. Da sagt Jesus, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Unsere Aufgabe in dieser Welt kann nur liebendes Dienen sein, nach dem Vorbild Jesu. Und das steht natürlich in krassem Gegensatz zu dem Selbstverständnis des Menschen in unserer Gesellschaft, das durch Begriffe wie Individualismus oder Selbstverwirklichung beschrieben werden kann. Auch im christlichen Raum macht sich diese Haltung leider zunehmend bemerkbar. Zum wahren christlichen Glauben gehört aber untrennbar die Demut. Dienemut hat mal jemand sie genannt. Wahrer Glaube will die Welt nicht beherrschen, sondern will sie durch Dienen überwinden. Stellt euch mal vor, alle, die Jesus nachfolgen, werden sich der mit ihrem Namen Christ verbunden, Verantwortung und Verpflichtung voll bewusst und würden sich in Demut und dienender Liebe üben. Die Welt sähe bestimmt ein wenig anders aus. Deshalb ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.